schief klingen und unsere Gebete irgendwie ja, nicht die Worte finden, ja, die dir eigentlich gebühren, ja, will ich dir sagen, das will ich lieben, das will ich erheben, dass du unser König bist und der regiert. Und ich danke dir so sehr für dein Geschenk, so sehr für deine Liebe und deine Gnade und so viel dafür, dass du uns alles gibst und nichts verlangst, dass du da bist und mit uns zusammen sein willst und dass du dich selbst opferst für uns. Ja, und ich bitte dich, dass du dein Wort jetzt nimmst und dass du deinen Segen einfach ausgehst, dass du uns erfüllst mit deinem Geist, dass du zu uns sprichst und ja, dass wir einfach von dir aufnehmen können, dich kennenlernen können, noch besser und noch tiefer. Ja, du sagst, das worum es geht, ist die Liebe. Und du sagst, dass je mehr wir wachsen, desto mehr werden wir Erkenntnis kriegen. Nicht in vielen Dingen, sondern in der wichtigsten Sache, und das ist ja die Weiten und die Höhen und die Tiefen zu deiner Liebe zu erkennen, mehr Einblick zu kriegen, mehr und mehr zu sehen, wie hoch es über allem steht. Und ich bitte dich, dass du das benutzt heute. Und jedes Mal, wenn wir in dein Wort gucken, wir wollen dich kennenlernen, wir wollen was bekommen, was wir geben können an andere. Und ja, bitte gib uns deine Liebe und deine Gnade. Amen. Hallo. Ja, wir sind jetzt bei Galater 2. So, und dann wollen wir mal gucken, was wir heute so haben für uns. Also, der Paulus, der schreibt ja an die Galater hier, wissen wir ja jetzt. Und wir wissen ja jetzt auch schon, dass sich da falsche Lehrer eingeschmuggelt haben, so wie in viele ersten Gemeinden und auch die jetzigen, aber dass sich damals halt Leute eingeschlichen haben in die Gemeinden, die ein falsches und ein anderes Evangelium bringen und die Leute weg von der Freiheit, von der Gnade, weg von der Freiheit, die Jesus gebracht hat, halt die Leute da wegziehen wollen von. So, entweder in Knechtschaft über das Gesetz und über Religiosität und Religion und halt ja, fleischliche Werke wollen sie da reinfropfen. So. Also sagt Paulus, ihr seid gewarnt. Das ist ein anderes Evangelium, das sind falsche Leute. So, mit dem wollen wir nichts mehr zu tun haben, weil Jesus hat uns die Freiheit gebracht. Und verlasst den Weg nicht wieder, indem ihr halt anfangt, so euch Bürden aufzulegen, die ihr nicht halten könnt und die euch alle Freude und alle Frucht rauben. So, bleibt beim rechten Weg, bleibt beim richtigen Evangelium, das habe ich euch gepredigt. Die falschen Lehrer haben auch irgendwie gesagt, so ein, ja, der Paulus, wenn die Leute kamen und so, ne, hier der Paulus Apostel, der sagt das nämlich, und also muss es stimmen. Müssen die gesagt haben, nee, der Paulus ist kein Apostel. Paulus hat gesagt, dass sie zu ihm gesagt haben, er ist ein selbsternannter Apostel. So. Und Paulus belegt das hier, indem er einfach sagt so, hey, ich bin Apostel nicht von Menschen, sondern von Gott selbst berufen. So. Und ihr seht meine Frucht und ihr seht das Ausmaß, aber wenn euch das nicht reicht, dann kommen wir jetzt zu Kapitel 2, dann erzähle ich euch noch das selbst, die drei Säulen, wie ihr sie nennt, die drei Apostel, Jakobus, Johannes und Petrus, so, dass selbst sie gebürgt haben und gesagt haben, ich bin Apostel. Nur nochmal, dass ihr einen Beweis habt, so, weil das die drei Aposteln sind, das müsst ihr wohl wissen. So, das glaubt ihr alle. Also, Kapitel 2, Vers 1, fangen wir an zu lesen. Darauf, nach 14 Jahren, also Paulus ist im Glauben gekommen durch Jesus, ist um 3 Jahre verschwunden in der Wüste und hat, ich meine, der Mann hatte so viel Wissen, ne? Der war ja Pharisäer, aber nicht nur Pharisäer, sondern er war ein super Pharisäer. So, er war mit bei der obersten Liga, so, der hatte super viel Weisheit und Einsicht in Gottes Wort. So, der hatte ziemlich viel Kraft bekommen, die Gesetze zu halten. So, weißt du, keiner in seiner Altersklasse war ihm gleich. Also er war so der, naja, der Einser da. So, das sind seine Worte. Aber ich glaube ihm das auch. So. Aber der Mann hat so viel von Gottes Wort in seinem Kopf, ne? So, dass Gott ihn 3 Jahre in die Wüste schickt. Ohne Gemeinschaft, ohne Gottes Wort. Und das Coole ist, dass Gott ihm dort alles erklärt. So, er lehrt ihn alles durch die Geschichten vom Alten Testament. Dort lernt er und versteht er, warum Abraham dieses Opfer bringen sollte, seinen Sohn, und was das für ein Bild ist für Jesus. So, dort lernt er über Mose, dort lernt er über jede biblische Gestalt. So, dort kriegt er dann noch Einblick über das, was Jesus gelehrt hat und gesagt hat. So, und so allmählich, so wächst er heran und erstärkt und bekommt sein Evangelium, deswegen sagt er immer sein Evangelium, kommt das Evangelium von Jesus. Und dann, nach 3 Jahren, wird er ausgeschickt nach Syrien, also in die Gegend von Syrien und Sizilien, in die Gemeinde in Judäa und so weiter. Und daraufhin, also die Leute verherrlichen dann Gott deswegen, weil er Apostel ist und weil er jetzt nicht mehr die Christen sucht zu zerstören, sondern weil er sie jetzt segnet und unterstützt, weil er jetzt selber Christ ist und rausgeht und sogar Jesus predigt und die Leute zum Glauben kommen. Ne, das steht aber nicht. Ich weiß nicht, ob die da zum Glauben kommen. Verkündigt jetzt den Glauben. Ne, ist egal. So. Und jetzt haut er nochmal 14 Jahre lang ab. Also darauf zog ich nach. Darauf. Ach nee, 14 Jahre später. Nach 14 Jahren zog ich wieder nach Jerusalem hinauf mit Barnabas und nahm auch Titus mit. Ich zog aber eine Offenbarung zufolge hinauf und legte ihm das Evangelium vor, das ich unter den Nationen predige. Den Angesehenen aber besonders, damit ich nicht etwa vergeblich laufe und gelaufen wäre. Auch nicht einmal Titus, der bei mir war, der wurde, obwohl er ein Grieche ist, gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Und zwar wegen der heimlich eingedrungenen falschen Brüder, die sich eingeschlichen hatten, um unsere Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, zu belauern, damit sie uns in Knechtschaft brächten. Denen haben wir auch nicht eine Stunde durch Unterwürfigkeit nachgegeben, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bleibe. Von denen aber, die in Angesicht standen, was immer sie auch waren, das macht keinen Unterschied für mich. Gott sieht keines Menschen Personen. Die Angesehenen, die haben mir nämlich nichts zusätzlich auferlegt, sondern im Gegenteil. Als sie sahen, dass mir das Evangelium für die Unbeschnittenen anvertraut war, ebenso wie Petrus das für die Beschnittenen, denn der, der in Petrus zum Apostelamt für die Beschnittenen wirksam war, der war auch in mir für die Nationen wirksam. Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben worden ist, da kamen Jakobus und Kephas, also Petrus und Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir und Barnabas den Handschlag der Gemeinschaft, damit wir unter die Nationen gingen, sie aber unter die Beschnittenen. Nur sollten wir den Armen gedenken. Tja, was du und ich mich auch befleißigt habe. So. Also, Paulus erzählt 14 Jahre lang so das Evangelium für die Nation, ne? So, und bringt Jesus das erste Mal zur Menschheit. Und die Leute staunen und sagen: Boah, das habe ich noch nie gehört. Das ist ja krass, hätte ich das vorher gewusst, da gehe ich doch jetzt mit Jesus. So, und es muss eine echt Hammerzeit sein. So, wenn du rausgehst und die Leute haben es nie gehört und staunen einfach nur und sagen: Na, da bin ich nicht doof, den will ich haben. So, und ich habe mein Leben lang Gott gesucht und hier, ich habe einen Baal angebetet und den da und das da, oder ich war selber mein Gott und so, aber im Endeffekt war ich nur auf der Suche. So, da ist der lebendige Gott, da gehe ich hin. So. Also, Paulus musste sich da nicht groß anstrengen, auch wenn es schwer war, bestimmt. Aber man musste sich nicht groß anstrengen, sich große Sachen überlegen, damit die Leute überhaupt von Jesus hören oder zum Glauben kommen. weil Gott ihn dazu berufen hat und schon kommen Leute zum Glauben. So, für mich ist das immer eine beruhigende Sache. So, einfach nur, weil ich dann auch denke, so, Mann, was mache ich falsch, dass Kinder zum Glauben kommt? So, warum finde ich so viel warum finde ich so wenig Menschen, denen ich das Evangelium bringe, die danach einfach nur begeistert sind und sagen, ja, macht Sinn, klar. So. Was denn? Gott hat ihn dazu bestimmt, ein Apostel für die Nation zu werden. Gott hat gesagt, jetzt müssen die Nationen zum Glauben kommen, ich brauche da jetzt Gemeinden, so, und die müssen hören. Also Gott hat auch gesagt, die, die nie gehört haben, die werden das Evangelium hören und sofort annehmen, freudig. So. Es sind. Und Paulus lernt in den 14 Jahren Gott viel, viel besser kennen. Und dann nach 14 Jahren bekommt er auf einmal eine Offenbarung von Gott. Durch ein Gesicht, durch einen Traum, durch irgendwas, was weiß ich denn. So. Vielleicht hat er nur Bibel gelesen und irgendwie hat er gedacht, jetzt muss ich los. So. Kennen wir alle. So. Aber. Jedenfalls hat Paulus eine Offenbarung bekommen und zufolge dieser Offenbarung geht er los zu den drei Säulen der Gemeinde. Zum riesengroßen Petrus, zum riesengroßen lieblichen Johannes und zu Jakobus. Und er guckt sich so die Gemeinden an in Jerusalem und er sieht einfach nur, hey, was ist denn hier los? So, irgendwie ist doch hier was echt falsch. Und er guckt sich so die Leute an und redet mit denen so, und am Endeffekt bekommt er mit, hey, hier haben sich falsche Brüder eingeschlichen. So, und das Schlimme ist, dass die Judenchristen auch noch denen folgen und denen glauben. Und dass sie zurückgegangen sind zu den Gesetzen. Und pass auf dich auf. Mir ist das so oft passiert, dass ich in der Nähe von Brüdern bin. Manchmal in Anführungsstrichen Brüder, manchmal sind sie das. Aber weißt du, dass ich so in der Nähe bin und auf einmal durch das, was sie sagen, das Gefühl bekomme, dass ich nicht mehr ausreiche. So, dass ich nicht mehr genügend bin für Gott. Dass irgendwas falsch laufen muss in meinem Glauben, weil ich das und das nicht erreiche oder das und das nicht tue. Dann fange ich an, mich selbst zu geißeln und fange an, mich selbst an einen Punkt bringen zu wollen, an den ich nie gelangen kann, auf Dauer. So, was denn? Jesus hat uns zur Freiheit berufen. Und das erzählt er. Das erzählte dann auch ein Paulus. Petrus. Kommen wir gleich zu. Lesen wir mal weiter. Als aber Kephas nach Antiochia kam, da widerstand ich ihm ins Angesicht. Also, als der Petrus zu ihm kam, da widerstand der Paulus ihm im Angesicht, weil er durch sein Verhalten verurteilt war. Denn bevor einige von Jakobus kamen, da hatte er mit denen aus den Nationen gegessen. Als er aber kam, da zog er sich zurück und sonderte sich ab, da er sich vor denen aus der Beschneidung fürchtete. Und mit ihm, da heuchelten auch die übrigen Juden, so dass selbst Barnabas durch ihre Heuchelei mit fortgerissen wurde. Als ich aber sah, dass sie nicht den geraden Weg nach der Wahrheit des Evangeliums wandelten, da sprach ich zu Kephas vor allen. Also erstmal, um einfach die Situation nochmal so zu verdeutlichen. Was da passiert ist, ist halt, okay, vielleicht kennst du ja irgendwelche Christen, die halt so sehr im Gesetz stehen, so, beziehungsweise sich sehr viele Bürden auferlegt haben und einen bestimmten Blick für den Lebenswandel mit Jesus haben. So, dass halt so, die haben halt so einen bestimmten Na, so wie in der Welt jetzt zum Beispiel, so hast du irgendwelche Models, ne? Und die präsentieren so das, was gerade in ist und schick ist und wie man sich verhalten sollte, ne? So, dann hast du die allen, die Politik, so, die einen halt sagt, so, das und das ist richtig, das und das ist falsch. So, jetzt ist Rauchen nicht mehr gut, also darf man nirgendwo rauchen und Rauchen ist schlecht. So, die Politik vor ein paar Jahren war anders. Da war das vollkommen egal, so, kannst du ruhig rauchen, macht jeder. So, weißt du, da hat selbst der Kanzler geraucht bei seiner Rede, so, also DDR, so, na, ist egal. So, weißt du, und also es ist immer zeitabhängig, was okay ist und was nicht. So, und genauso ist es irgendwie auch in christlichen Kreisen so, schon damals bei der Urgemeinde und auch jetzt, so bei dem, was draus geworden ist, halt, dass es immer so eine Gruppe gibt, so die ihr bestimmtes Modell haben von, wie muss ein Christ aussehen und wie darf ein Christ reden und wie, man darf nicht, wie muss ein Christ reden und wie muss ein Christ sich bewegen und was darf ein Christ essen und was nicht. So, wie muss er sich anziehen und wie nicht? Frauen müssen Röcke tragen, keine Hosen. So ein, oder ein Tuch, oder ein Christ darf, muss entweder die ganze Zeit lächeln, so dass das Gesicht total plastisch aussieht. So ein, oh, das tat weh. Ja, oder ein Christ darf nur ernst gucken. So ein, und muss gebeugt sein und schwermütig, so, und es müssen alle sein, und je schwermütiger man ist, desto heiliger. So, in irgendeine Kategorie wird man dann so reingesteckt, und irgendwie verwandeln sich alle nach dem Bild. So, Jesus hat uns aber zur Freiheit berufen, das bedeutet zur Freiheit in Individualität. Und zwar, wenn ich mir die Bibel durchlese, dann sehe ich, es gibt eine Zeit zum Lachen, eine Zeit zum Weinen, eine Zeit, um Geld auszugeben und eine Zeit, um Geld zu sparen. Eine Zeit, um zu hüpfen und zu tanzen, eine Zeit, um das halt nicht zu machen. Eine Zeit zum Laufen und eine Zeit zum Sitzen. Eine Zeit zum Schlafen und zum Wachen, zum Arbeiten und zum Ausruhen. Es gibt eine Zeit für alles. So. Und die ist bei jedem Menschen anders. Und jeder Mensch hat da seine Zeit für. Ist immer lebensbedingt. Wenn man Jesus sieht, dann sagt er nicht so, Frau, du hast dich so zu verhalten, siehst so aus, und Mann, du so. Ich meine, wir haben schon bestimmte Richtlinien bekommen, die bekommen wir, wenn wir Gottes Wort lesen, und die sind noch gut, und die sind nur noch einzuhalten, so, aber nicht in unserem äußerlichen Wandel, also in dem, was wir anziehen halt in dem, was man sieht oder anfassen kann. So. Sondern Jesus sagt, in eurer Art lasst euch verwandeln und seid mir gleich. So. Das, was wir anziehen sollen, das ist Jesus. Und das, was wir alle gemeinsam ausstrahlen sollen, das ist das, was er uns gibt. Und zwar die Frucht des Geistes, die Liebe. So. Und das ist das, was wir alle gemeinsam, so sollen wir alle gemeinsam aussehen. So, aber der Rest ist Gott egal, weil er uns lieb hat und weil er gefällt, was er in ihm sieht, sonst wäre er dafür nicht gestorben. So, pass auf, dass du dich nicht in irgendeine Schublade reinquetschen lässt. So, zu mir haben Leute gesagt, Christen dürfen nicht rauchen, Christen dürfen keinen Alkohol trinken, Christen dürfen keine Partys machen, keinen Film gucken, dürfen das und das nicht tun. So, also dürfen nicht mit Nichtchristen grillen, so, oder kam alles schon, so, müssen nur auf der Straße sein und evangelisieren, so, oder nur in ihrer Kammer und beten, so, und ich sag dir eins, das ist nicht Jesus. So. Ich rauche seit ich 14 bin und Jesus hat mich angenommen und da hat es dann nicht aufgehört. So, Gott hat zu mir nicht gesagt, ich soll aufhören. Und Gott hat zu mir nicht gesagt, so, dass es Sünde ist in seinen Augen. Oder dass das ein Punkt ist in meinem Leben, was mich von ihm fernhält. Und was daran hindert, dass irgendwas zwischen uns nicht richtig klappt. So, es ist eine Sache, die meine Gesundheit vielleicht gefährdet. Wie viele Sachen, viele andere Sachen auch. Zum Beispiel, dass ich Süßigkeiten so super gerne esse. So, und das ist auch ein Ding, wo ich dann, weswegen ich dran arbeite, nicht mehr rauchen zu wollen. So, aber zwischen Gott und mir ist es überhaupt kein Hindernis. Warum sollte mir ein Mensch dann auflegen, dass es ein Hindernis ist zwischen Gott und mir? Aber zu jemand anderen, ein Freund von mir, so ein, der ist zum Glauben gekommen und Gott hat gesagt, du hast auf mit Rauchen. Weil das ist ein Grund, dass du irgendwann nicht mehr wachsen kannst. Weil das Rauchen ist für dich, betest du so an oder aus irgendwelchen anderen Gründen, sodass zwischen dir und mir irgendwas nicht mehr stimmt dann. Das muss raus aus deinem Leben, damit wir zusammen wachsen können. Und derjenige hat aufgehört. Meine Frau genauso. Und dann ist es auch vollkommen wichtig und richtig, dann dem nachzugehen und auf Gott zu hören. So, weil nichts soll zwischen dir und Gott stehen. So. Aber viele machen daraus dann ihr Gesetz für alle. Und das ist eben das Problem. Dass sie sagen, mit voller Überzeugung, so musst du auch leben und das ist auch für dich richtig. Aus den und den und den Gründen. Man hat sich ja damals damit beschäftigt und hat ja auch mehr Informationen bekommen. Ne? Wenn man aufhören sollte mit irgendwas. So. Vielleicht solltest du deine Musik wegschmeißen, weil du deine Musik zu sehr verherrlicht hast oder die Texte so pervers waren, dass du irgendwie nicht genug sauberes Zeug zum Essen gekriegt hast. So, dann ist es vollkommen richtig, dass du die CDs weggeschmissen hast. Das heißt aber nicht, dass du zu jemandem gehen darfst und sagen so kannst oder denken darfst, so, hey, so eine Musik ist einfach nicht gut. Das hat mir Gott gesagt. Bei jemand anderen, dem ist das total egal und da wird das nie ein Grund sein, dass irgendwas zwischen ihm und Gott stört. So. Und das ist hier passiert bei den Juden damals. Dass da Leute waren, die das Gesetz wiedergebracht haben. Und die gesagt haben, Jesus war Jude, du musst auch Jude sein. So. Du musst dich beschneiden lassen. Du musst das Gesetz, das Mose gegeben hat, einhalten. So, du musst hier auch zu den Pharisäern gehen. So. Lern mal was. Jesus ist auch hingegangen zum Gottesdiensten. Du musst die Feste einhalten. Du musst den Sabbat heilig halten. So, und das und jenes und das. Du darfst das nicht. Jesus hat gesagt, all dein Geld musst du den Armen geben. Also los. Du hast Besitz. Gib das her. So, oder was weiß ich denn? Weißt du, Paulus sagt, oh Mann, das ist nicht das Evangelium. Das ist nicht das, was Jesus mir in der Wüste beigebracht hat. Das ist nicht das, was in Gottes Wort steht. So, ihr gebt jemand anderen eine Bürde auf. Das, was euch frei gemacht hat, um Gemeinschaft mit Gott zu haben, das werft ihr auf andere, um sie in Knechtschaft zu bringen. So, weil Gott ist der Einzige, und das ist das, was mir am Anfang gesagt wurde, als ich zum Glauben kam, Gott ist der Einzige, der mir sagen kann, was Sünde ist. Gott ist der Einzige, der mir sagen darf und soll, so ein, was zwischen ihm und mir steht, was weg muss. Ein Mensch kann das nicht wissen. Noch nicht mal erahnen. So ein, das heißt nicht, dass jeder so leben darf, wie er soll. Dass es gesund ist. So, oder kommen wir in Kapitel 3 zu. So, weil die Freiheit in Jesus bedeutet auch viel Verantwortung und Pflicht. So ein, Gott hat in seinem Wort bestimmte Sachen gesagt, so ein, weißt du, die, da hat er gesagt, hey Leute, das sollt ihr nicht machen, weil das ist für niemanden gesund, egal in welcher Situation er steckt und wie er aussieht. Zum Beispiel Unzucht. So ein, flieh der Unzucht, sagt Gott. Weil jede Sünde, sei sie auch noch so schlimm, so ein, die verunreinigt dich nur äußerlich. Das ist in dem gleichen Kontext mit deinem Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Und daraufhin sagt er, denn so jede Sünde, so die du tust, sei sie auch noch so schlimm, verunreinigt dich außerhalb. Das ist also nicht so schlimm, weil es geht wieder schnell zu waschen. Aber Unzucht, flieh der Unzucht, weil die verunreinigt dich innerlich. So, und wenn dein Tempel innerlich verunreinigt ist, dann ist das super schlimm. So, weil du hättest einen heiligen Tempel damals mit Eiern bewerfen können und mit Kackwursten und mit sonst irgendwas. Bleibt alles draußen, ist wurscht. So, das macht Regen oder weg. So, weißt du, aber es wurde auch Blut von anderen Götzen dort vor unten rein versprengt. So, in bestimmten Zeiten. Oder in bestimmten Zeiten in der Geschichte wurde in den Tempeln Götzen reingestellt. Wenn als Babylon zum Beispiel der Herrscher war und so weiter. So, und das war Unzucht. So in Gottes Augen. So, da war der Tempel von innen her verunreinigt. Und das bedeutet, die Opfer, die dort gemacht wurden, die konnten nicht mehr angenehm sein. Weil das Opfer muss heilig sein. Und geheiligt sein. Und die Priester müssen geheiligt sein. Und die Geräte selbst wurden alle geheiligt. Stück für Stück. So in einer bestimmten Art gereinigt. Und aufbewahrt. So ein heiliges Blut wurde versprengt. Im Allerheiligsten. So ein. Und da hat Jesus einiges zu tun, um das wieder reinzuwaschen. So. Selbst die Unzucht bringt dich nicht für immer weg von Gott. So. Aber wenn du schon mal mit Unzucht zu tun hattest, und ich glaube, jeder von uns hat das, so dann weißt du, dass da irgendwie ein bisschen mehr als sonst passiert zwischen dir und Gott. So. Und dass der Bruch ein bisschen größer ist, und die Wunde ein bisschen mehr schmerzt. So. Also von daher halte ich der Unzucht fern. So, weil sie ist ein schlimmes Übel und schwer wegzumachen. So. Aber das Evangelium von Jesus sagt, ihr seid in allem frei und ich kann euch von allem wieder befreien. So, meine Gnade und mein Blut steht für alles, was ihr tut. Es gibt nur eine Sünde, wer die begeht, dem kann nicht vergeben werden, und das ist die Sünde, die Vergebung abzulehnen. So, ist logisch. Ne? Sünde, die Sünde gegen den Heiligen Geist. So, aber der Rest wird vergeben. Die Brüder damals haben gesagt, wenn du das nicht tust, oder wenn du das und das tust, dann kann dir nicht vergeben werden. So, die Brüder haben Jesus sein Kreuz abgesägt. So, die haben Jesus damit getötet. Die haben gesagt, im Endeffekt damit, so ein, der Mensch kann sich immer noch nicht sicher sein, errettet zu sein. So, wenn du die Werke in dein Leben lässt, dann wirfst du die Gnade aus dem Fenster. Und dann musst du dein Leben lang schuften dafür, dass du irgendwie eine irgendwie Gewissheit kriegst, ob mit dir und Gott alles klar ist. So, Paulus sagt hier, hey Leute, geht zu Jesus, bleib bei Jesus und sei dir hundertprozentig sicher, dass du in Jesus bis zum Ende gehst. So, weil dafür ist Jesus ja für dich gestorben und auferstanden. Und deswegen lebt er auch mit dir. So. Ich persönlich versuche niemanden zu richten, der irgendwie diesen Weg eingeschlagen hat, in irgendeiner Art und Weise sich verführen lassen hat, so ein, irgendwie die Freiheit in Jesus wegzuschmeißen und einzutauschen gegen eine Bürde, gegen eine neue Fessel. So, einfach nur, weil, überleg dir mal, selbst Petrus, ne, auf den die Gemeinde baut, Jakobus und selbst den Jesus liebte. So, selbst Barnabas, der mit Paulus unterwegs war, so, und das Evangelium mitgepredigt hat, so, selbst der, sagt Paulus, ist durch die Heuchelei fortgerissen worden. So, weißt du, wenn selbst so Leute, die viel, viel mehr von Jesus gehört haben, als ich es vielleicht je tun werde, so, was dass dann die da reinrutschen, so, und in dieses Netz reinraten, so, dann ich auf jeden Fall. So, Weißt du, aber ich finde es halt cool, Paul, Gott gibt Paulus eine Offenbarung und schickt einen Petrus hin, schickt einen Paulus hin, um halt wieder alle gerade zu rücken. Und Paulus sagt hier, zuallererst geht er zu den Angesehenen, zu denen, wo alle aufschauen, zu denen, die das Sagen haben, aus einem bestimmten Grund, weil halt alle auf diese Person aufschauen und bei dieser Person das Sagen hat. So. Ich von meinem menschlichen Punkt her tue mich, ach, weiß ich nicht, ob ich das tue, aber ich könnte mir vorstellen, dass es mir schwerfällt, sofort zu den Allergrößten zu gehen, weißt du? Zu dem alle aufschauen und den zu tadeln. Ich glaube, viel leichter würde es mir fallen, zu den Leuten ganz unten zu gehen, die am wenigsten zu sagen haben, und zu denken, na, ich fange bei denen an und arbeite mich hoch. Oder hoffe, dass es sich dann ausbreitet bis nach oben hin. So, Paulus sagt hier, nee. So, für was stehst du eigentlich? Wenn Gott dich schickt, so, dann geh zu denen, die schuldig sind. Nicht die, die geleitet werden, sind die Schuldigen, sondern die, die leiten. So, die blinden Führer sind die Schlimmen und die Bösen. Das sind die Wölfe, die die Schafe fortreißen. So. Weil wenn ein Blinder einen Blinden leitet, dann fallen beide in die Grube. Wenn der Blinde aber sehend wird, dann fällt keiner rein. So. Und Paulus macht Tacheles mit Petrus. Und zwar vor allen. Ich weiß nicht, manchmal ist es, oder in den meisten Fällen ist es vielleicht nicht gut, mit jemandem vor allen Dinge zu klären, so die da falsch laufen oder so. Ich glaube, meistens sollte man das, sagt doch die Bibel, untereinander machen. So, und wenn das nicht klappt, vielleicht auch mit eins für Zeugen. So, und dann vor den Ältesten oder so. So, aber das ist nun mal die Säule von den drei Säulen. Ne? Das ist nun mal das, wo alles drauf baut, wo jeder drauf schaut. So. Und wenn Paulus nicht recht hat mit dem, was er hier Petrus zu sagen hat, so dann sollen das gleich alle hören. So. Und wenn Paulus recht hat, dann sollen das auch alle hören. So. Bei Petrus ist ein Angsthase. So. Vers 14, Mitte. Sprach ich zu Kephas vor allem: Wenn du, der du ein Jude bist, wie in den Nationen lebst und nicht wie die Juden, wie zwingst du denn die Nationen jüdisch zu leben? Wir sind von Natur Juden und nicht Sünder aus den Nationen. Aber da wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus, Punkt, da haben wir auch an Christus Jesus Glauben, damit wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt werden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Ich musste gestern über Mose nachdenken.
So.
Ich habe mich immer gefragt, Mensch, warum durfte der Mose denn eigentlich nicht auf den Berg, ins verheißene Land, sondern warum musste der, wenn es dann endlich soweit war, auf diesem Berg als alter Mann krabbeln und dann dort sterben? Abgesondert von allen. Ich meine, Bibel sagt aus, oder Gott sagt in der Bibel so, weil du das und das gemacht hast, so wirst du als Strafe auch nicht mit ins verheißene Land kommen. Aber ich habe mir das immer durchgelesen und ich dachte so, ich meine, so schlimm war das nur auch nicht, so eine Strafe zu bekommen, weißt du? Du musst in der Wüste bleiben, als Einzigster. Ich meine, Mose war der, der die meiste Zeit mit als Einzigster, außer seinem Diener, der Josua, so, Aaron hat auch viel Mist gemacht, so, weißt du, außer die zwei, das waren die immer auf Gott geguckt haben, so, ne? Die sich selbst hingegeben haben für alle, die immer wieder gedient haben, die selbst wenn Mose runterkam und irgendwas sagen musste oder zerstören musste, was sie sich aufgebaut haben oder sonst irgendwas Mist gemacht haben, halt wurde, so, dann hat Mose im Kopf hingehalten, in der Gefahr, dass die Leute ihn steinigen und töten werden. So, Gott gibt Mose irgendwelche Sachen und sagt zu dem, naja, du gehst mit deinem Stöckchen und haust da drauf, komm Wasser raus. Oder geh mal dahin, so in diese Enge, wo ihr zum Tode verurteilt seid, und ich werde das Meer dann einfach spalten. Muss nur dein Stöckchen reinhalten. So, und dann könnt ihr durch. So, Gott hat ihm immer Aufträge gegeben, die unglaublich waren. So, stimmt auch für Mose. So, wo, wenn du das hörst, du denkst so, na, mal gucken. So, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. So, was Mose da durchgehalten hat. Das war echt ein Mann Gottes. Der hatte das richtige Herz. Und ich meine, so eine große Strafe war es ja nicht, weil so ein Mose ist derjenige, der wieder auftaucht mit Abraham zusammen, ne? So ein vor Jesus. Und Mose wird auch wieder auftauchen. So, also muss er was richtig gemacht haben. Also habe ich mich immer gefragt, so, Mensch, Gott, warum musste der Mose denn, durfte der nicht mit ins verheißene Land? So. Und warum dann der Josua? Ich meine, okay, das war Moses Diener. Das war ein Mann, der sich immer unten gehalten hat, mit einer Riesenliebe für Gott. Das war der, der noch viel länger im Zelt geblieben ist als Mose. Wenn Mose schon raus ist, hat Josua gesagt, oh, ich bleib noch hier und bete ein bisschen an. So, ich will noch ein bisschen strahlen. So. Und gestern habe ich so überlegt, eigentlich ja auch ganz klar. So, weil das Gesetz dich nicht ins verheißene Land bringen kann. Das ist unmöglich, dass das Gesetz dich dorthin bringt. Dass die Werke dich in den Himmel bringen. Der Einzige, der das schafft, dich von der Wüste, vom Tod, in das verheißene Land zu bringen, das ist Jesus. Das ist der, der als Diener auf die Welt gekommen ist. Als Diener gelebt hat und als Diener uns zu sich bringt, zum Vater. So, zu dem, was uns versprochen ist. So, doch das Gesetz, das musste sterben, bevor das passiert. So, und das ist genau das, was passiert ist. Nämlich der neue Bund, den Jesus geschlossen hat. Und Jesus ist im Endeffekt der, so nicht die 10 Gebote, die Gott durch Mose gegeben hat, durch den alten Menschen, was er symbolisiert, durch den alten Bund, Gott und der Mensch, sondern wir werden durch den neuen Bund, den Gott mit dem neuen Menschen geschlossen hat, durch Jesus als Beginner und mit uns als Vollender, mit dem ist er frei vom Gesetz, ab ins verheißene Land. Und das ist eigentlich ziemlich cool, das Bild. Und auch Paulus sagt hier, durch eure Gesetzeswerke, da kann kein Fleisch gerechtfertigt werden. Nur in Jesus Christus, nur im Glauben an ihn könnt ihr gerechtfertigt werden und an den Ort gelangen, wo ihr hingehört. Also legt die Gesetzeswerke ab, legt eure Gesetze ab, legt euren Blick ab, der so eingeschränkt ist, dass ihr überhaupt keine Freiheit erkennen könnt und überhaupt keine Freiheit zulasst in eurem Leben. So legt das ab und bekleidet euch mit Jesus Christus. Bekleidet euch mit dem neuen Bund. Vers 17. Denn aber auch wir selbst, die wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, als Sünder befunden worden, ist dann also Christus ein Diener der Sünde? Das ist ausgeschlossen, denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, ja, so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich auch im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes. Und das ist so Hammer, wenn ich sehe, was mit so einem Sünder wie Paulus passiert. Weißt du? Mit so einem Verfolger und Schlechter der Gerechtigkeit. So, er wird verwandelt in Jesus. Er gibt sich selbst zum Kreuz hin und stirbt. Und er lässt Jesus in sich arbeiten und leben. Und genau das Leben, das bringt er dann noch in die Menschheit. Jeder sieht das, was er, jeder erntet das, was er sieht. Wenn du Jesus sehen lässt, dann kommt da auch gute Frucht raus in allem, was du anfasst. Weil alles, was du berührst, wird mit Jesus seiner Liebe berührt. So. Und wird verwandelt im Endeffekt. Also diese Kraft, sagt Gott, die muss man, das muss man nicht verstehen, das muss man annehmen. Das muss man glauben. Und dann wird auch das passieren. So, weil er hat schon alles gegeben, was wir brauchen. Wir müssen nur lernen, es anzunehmen. So, ich glaube, die meiste Zeit verschwenden wir damit, dass wir versuchen wollen, es zu verstehen. Gott sagt, nimm es einfach an. Und dieses Verstehen ist ein Riesenhindernis und auch manchmal ein Werk des Gesetzes. So, weißt du, irgendwas, was mich hindert daran, so irgendwie tiefer mit Gott zu gehen. Ein Beispiel, wie für uns gesorgt wird. Wir leben von Spenden. Seit ich mit Jesus gehe, lebe ich von Spenden. Als er gesagt hat, wenn du willst, dann komm in meinen Dienst und bleib dort und ich werde für dich sorgen. Von dem Moment an lebe ich von dem, was Gott im Herzen bewirkt und mir gibt. So. Und super oft in den letzten Jahren bin ich an so einem Punkt gewesen, wo ich dachte, so, jetzt ist aus hier. Kein Essen mehr, kein Geld. Ich habe noch einen Pfennig oder so, davon kriege ich nichts. So eine Riesenrechnung, was soll ich denn jetzt machen? Ich weiß jetzt nicht, wie ich morgen weiterkomme. So. Und es ist dann einfach immer wieder der gleiche Gedanke, ich verstehe es jetzt nicht, ich sehe es jetzt nicht, aber das brauche ich auch nicht. Ich weiß, dass du gesagt hast, du sorgst für mich und du hast jedes Mal gesorgt, also glaube ich dir auch jetzt. Und es ist einfach dann nur ein Schritt, ein Glaubensschritt, den man geht und sagt, keine Ahnung wie, aber es wird. Und soll ich was sagen? Jedes Mal ist es geworden. So. Und ein, zwei Wochen später ist es schon wieder vergessen, als ob es nie da war. So. Gott hat seine Wege für alles. Und wir müssen einfach nur annehmen und vertrauen. Das hat überhaupt nichts mit Verstehen zu tun oder mit Begreifen oder mit Erfassen. Gott sagt, vertrau mir bitte einfach nur. Wenn du mit mir gehst, dann musst du mit mir leben. Und dann werde ich für dich sorgen. Egal ob geistliches, egal ob was zu essen oder was mit deinem Umfeld zu tun hat. So, ich werde für dich sorgen, weil ich genau weiß, was du wann brauchst. Du musst einfach nur bei mir sein und weiter auf mich schauen und mir vertrauen. Weil ich will dich benutzen und gebrauchen. Und ich will dich bis zum Ende bringen. Ich möchte dich ins verheißene Land bringen. Ich will, dass es dir gut geht. Ich will dich an dem Punkt sehen, weil ich habe dich eingepflanzt. So, ich bin dein Gärtner. Ich bin dein Vater. So, und du musst nur auf mich vertrauen. Wenn du das tust und so ein Leben führst, dann lebst du mit Jesus. Und dann nicht nur das, dann lebt Jesus in dir. So. Versuch nicht deine Welt zu kontrollieren und zu erfassen und zu verstehen, sondern halt dich einfach bei dem, was simpel ist, weil das am schwersten ist. So. Einfach das Vertrauen in Gott, dass er sorgt. Für alles. Vers 20. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben. Paulus sagt hier, Mann, ich bin ein Sünder und ich bin schwach und mein Fleisch, das ist da auf jeden Fall. Und das werde ich nicht verleugnen, so wie du, Petrus. Außen hui und innen pfui. So, und versuchst jedem zu gefallen, so, und versuchst vor jedem Menschen irgendwie heilig auszusehen, so, und auch versteckst dich dann, wenn das Bild, was du gerade gibst, jemand anderen nicht gefällt. Weißt du, das ist nicht Kraft und Freiheit in Jesus. So, das ist einfach nur Heuchelei, weil du im Endeffekt nur dir selbst gefallen willst. So, weil es nur um dich geht, nicht um Jesus. Wenn du einen Standpunkt hast, dann happen. Für dich selbst. So. Und wenn du ein Leiter bist, dann leite. und zwar so, wie es Gott dir gegeben hat. So, aber sei nicht ein Heuchler, weil du, wenn du nicht ehrlich bist, dann wird dich niemand im Endeffekt annehmen wollen. So. Paulus sagt, ich habe mein Fleisch. So. Aber was du an mir siehst, was bei mir noch fleischlich ist, so, das lebe ich im Glauben an Jesus Christus. Weil der hat mich davon freigemacht. Und der wird mich bis zum Ende bringen. So, und das ist der, der verändert. Das, was mich hier sonst zum Tode geführt hätte, meine sündhafte Natur, so, all das, was gegen das Gute, was Gott schenkt, streitet, so, das hat Jesus weggenommen in seinen Augen schon. So, weil er mich bei sich haben möchte, bis in die Ewigkeit. Also lebt nicht mehr ich, sondern Jesus lebt in mir. Und wenn ich sündige und hinfalle und schwach bin, so, dann weiß ich, an wen ich mich zu halten habe, dass es weitergeht. Aber ich heuchle nicht. Ich zeige, wer ich bin. Und ich zeige, dass Jesus regiert. So. Aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig. Denn wenn Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Und das ist zum Schluss jetzt. Ich meine, es hört sich an wie Wunschdenken, es ist nun mal so. Das ist nun mal das, was Gott gesagt hat. Nur durch Gnade allein sind wir gerettet. Hört sich an wie eine Ausrede, ist es aber nicht, weil das ist nun mal genau das, was Gott uns gesagt hat. Nur durch Gnade allein bist du gerettet. Bist du, Gott ist barmherzig. So, ich bin ungerecht. So, wenn ich jetzt was Ungerechtes tue, mal ein Beispiel, so, ich klatsche meiner Frau eine, dann ist es nur gerecht, so, wenn sie mir auch eine klatscht. So, das habe ich verdient. So, wenn meine Frau barmherzig ist, dann klatsche ich ihr eine und sie sagt, ich vergib dir. Das habe ich nicht verdient, so, aber das ist doch, ist schon mal nett, ne? Ich kriege keine Strafe dafür, was ich gemacht habe. So. Und wenn meine Frau mir gnädig ist, dann klatsche ich hier ein und sie sagt, komm, ich lade dich ein auf einen Keks. Oder ein Eis oder sonst irgendwas. Das ist dann Gnade. So. Und es ist schon total verrückt, dass Gott so ein Gesetz auf einmal bringt. Zuerst die 10 Gebote, die uns zeigen sollen, wer wir sind. Und wer wir nicht sind. Der Mensch hat ja gesagt, ich will sein wie Gott, deswegen hat er die 10 Gebote bekommen, um zu sehen, dass er nicht Gott sein kann. Selbst mit noch so viel Erkenntnis über Gut und Böse. So. Und Gott gibt ein neues Gesetz, die Liebe, die Gnade. So. Und da heißt es, dein neues Gesetz, Mensch, ist, da du jetzt weißt, dass du Sünder bist, so, dass du nur errettet sein kannst, wenn du das von mir annimmst. Dass du nur bestehen kannst, wenn du das annimmst, was ich dir gebe. Dass du nur bis ans Ende kommst, wenn du zu mir kommst und mir vertraust, dass ich dir alles geben werde. Also ist das, was wir abzulegen haben, unser Stolz. Und demütig zu sagen, ich krieg's nicht hin, ich weiß nicht, woher ich das bekommen soll. Also bist du der einzigste Punkt, den ich kenne und den es gibt, wo ich bekommen kann. Das kommt halt leider erst in 2 Wochen, deswegen sage ich es jetzt nochmal. Nur falls jemand nur die Predigt hat, so ein, wir sind zur Freiheit berufen worden in Jesus. Und der einzige Weg zu wachsen ist, wenn wir die Gnade von Gott annehmen und sagen, das, was du hier noch siehst, von mir, von meinem alten Ich, von meinem Fleisch, so ein Ich, das kannst du rechtfertigen und gerecht machen. So ein, also bleibe ich bei dir, weil du das tust. So ein, das heißt aber nicht, dass wir frei sind, einfach zu sündigen und zu tun und lassen, was wir so, um nicht zu kämpfen gegen unser Fleisch oder zu sagen so, ja, dann kann ich ja jetzt Mensch sein. So, weil Gott uns halt benutzen möchte, um Menschen zu erreichen. Und weil Gott dazu unser Leben verändern muss, dass die Menschen einfach in uns was sehen, was verändert ist, was sie interessiert. Du musst mit Öl gefüllt sein, um als Lampe anmachen, um benutzt zu werden. So, oder heutzutage brauchst du Strom, damit die Lampe leuchtet. So. Und um diese Energie zu bekommen, dass da überhaupt was funktioniert, so, um das zu kriegen, was nun mal die Kraft und der Treibstoff ist, die Liebe, die dich zum Leuchten bringt in der Welt, so, da muss dein Innerstes verändert werden. Da muss Platz geschafft werden, dass einfach was reinpasst. So, und das bedeutet, dass du immer gebunden bist an denjenigen, der dir das gibt, damit du nicht auch was zu leuchten. So. Und ich sag dir eins, Gott, der möchte dein Leben berühren, und er möchte dich verändern, und er möchte dir was geben, und er möchte, dass da Wachstum ist, er möchte, dass da Kraft ist. So. Und um das zu erreichen, musst du dich einfach nur Gott hingeben. Wenn du dich verwehrst, dann kannst du nichts bekommen. Dann hast du auch nichts zu geben, außer deine Weisheit vielleicht. Oder dein nettes Lächeln. Oder deine Talente. Aber damit kannst du nichts erreichen. So, ne? Hole Zimpel ohne Liebe. Oder kannst du Berge versetzen. Oder dein letztes Hemd verschenken. Das ist alles nichts. Weil du wirst im Endeffekt nichts bewirken. So. Also wir sind zwar in allem frei, aber nicht so uns irgendwie gefangen nehmen, nicht so uns davon abhalten, irgendwie das, was zwischen Gott und mir steht, oder zwischen mir und dem Menschen, dass da irgendwas ist, was daran hindert, dass ich Liebe geben kann oder dass sie Liebe empfangen können. So. Von daher, lass dich verändern in Gottes Bild. Und du wirst die Gnade erleben, und du wirst im Frieden leben, und du wirst all das bekommen, was Gott dir verheißen hat. So, lass Mose auf den Berg sterben und geh mit Josua ins Land. So, und bleib bei ihm, bleib bei Jesus. So, und lass dich nicht wieder unterdrücken und unterjochen von Gedanken, die nicht von Jesus kommen, sondern von Satan und der Welt. So, von Gottes Feinden. Von daher, Jesus, ich danke dir für deine Gnaden. Ich danke dir, dass du ein Leiter bist, der uns anführt mit Kraft und mit Freude und Macht. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen berührst. Du uns zeigst, wenn wir irgendwie von deiner Gnade abfallen, Herr. Wenn wir aus eigener Kraft irgendwie denken, was bewirken zu können, bitte zeig uns das, wo wir nicht auf dich vertrauen. Wo wir uns selbst vertrauen oder andere Menschen. Egal wie groß sie auch sind, wie viel Macht sie haben, bitte offenbar uns das. Und ja, bitte halt uns ganz nah bei dir, Herr. Ich danke dir sehr für alles. Du bist die Kraft und die Macht. Du bist der, der uns vorwärts bringt, der uns hält, der uns den Glauben schenkt und uns den Glauben nährt. Du bist der, der für uns betet, jeden Tag. Und ich danke dir für all das, was du uns geschenkt hast an Gnade, Herr. Für all das, was du noch gibst an Gnade. Und in meinem Fleisch, ja, bleibe ich bei dir im Glauben, dass du es kreuzigst und dass du mich veränderst. Und dass es nicht mitkommt ins ewige Reich, sondern da bleibt und verwest. Hör nicht auf. Ich Stimmt ja. Amen.